Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor und heute ist der Buchstabe O dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Oman ausgewählt. Und Shaki?
Ich habe Fakten.
Du hast Fakten? Gut, Shaki hat Fakten.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Oman, zwischen Tradition und Moderne. Oman liegt im Osten der arabischen Halbinsel und zählt rund 5 Millionen Einwohner. Etwa die Hälfte davon sind Immigrantinnen, vor allem aus Indien. Die Staatsreligion ist der Islam, dem rund 95% der Bevölkerung angehören. Politisch ist das Land eine absolute Monarchie mit einer eigenen Verfassung. Der Sultan derzeit, Sultan Haitham ibn Tariq. Ich habe es mir extra von ChatGPT sagen lassen, wie man das ausspricht. Also ich hoffe, das stimmt. Ist zugleich Staatsoberhaupt und Regierungschef. Die Regierung besteht aus 30 vom Sultan ernannten Ministern sowie zwei beratenden Parlamenten. Trotz einer modernen Verfassung bleibt die Staatsführung autoritär geprägt. Hast du gewusst, dass es wirklich noch Länder gibt, wo ein Sultan herrscht?
Er ist ja eigentlich nur ein König.
Ja, aber der Sultan. In meinem Kopf war das irgendwie... Das ist...
Tausend und eine Nacht.
Ja, total. Aladdin.
Aladdin. ja, doch.
So, irgendwie habe ich es schon gewusst, aber... Irgendwie war das nicht präsent für mich.
Wie ist denn das in Dubai? Gibt es da nicht auch einen Sultan?
Ich habe keine Ahnung. Sag mal, ja, Sultan oder Sultan?
Sultan.
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 Sultan. Okay. Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt, wie stark sich das Land gewandelt hat. Noch in den 1960er Jahren war Oman ein weitgehend rückständiges, dünn besiedeltes Land mit wenig Infrastruktur. Erst mit dem Fund von Erdöl und dem Machtantritt von Sultan Qaboos ibn Said begann eine Zeit tiefgreifender Veränderungen. Er modernisierte das Land von Grund auf, baute Straßen, Schulen und Krankenhäuser und führte die allgemeine Schulpflicht ein. 2013 würdigte ein UN-Bericht diese Entwicklungen und erklärte Oman zum Land mit der weltweit größten sozialen und wirtschaftlichen Verbesserung der letzten 40 Jahre. Doch Omans Bedeutung zeigt sich nicht nur im Inneren, sondern auch auf internationaler Bühne. Immer wieder nimmt das Land eine besondere Rolle als neutraler Vermittler ein, etwa im Nahostkonflikt. Anders als viele Nachbarstaaten mischt sich Oman nicht in militärische Auseinandersetzungen ein.
Yes, Oman!
sondern sucht den Dialog. Diese diplomatische Zurückhaltung hat dem Land den Spitznamen Schweiz des Nahen Ostens eingebracht. Gleichzeitig hat Oman in den letzten Jahren gezielt in einen neuen Wirtschaftszweig investiert, den Tourismus. Die Regierung verfolgt ambitionierte Pläne. Bis 2040 sollen jährlich bis zu 12 Millionen Besucherinnen ins Land kommen. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Oman gilt als eines der sichersten Länder der Welt und die Menschen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt.
Okay, dann ab auf in den Oman.
Ja, ich dachte mir auch. Ich zeige dir dann zum Schluss noch Fotos, so einfach random Fotos vom Oman, damit man auch einfach sieht, wie schön das Land ist. Weil ich assoziiere da irgendwie Wüste damit.
Und ja, sonst nix. Schon.
Also so eigentlich gar nichts. Auch landschaftlich hat das Land einiges zu bieten. Ein besonderes Naturphänomen ist die Rub al-Khali, das sogenannte leere Viertel. Diese größte zusammenhängende Sandwüste der Welt erstreckt sich über vier Länder, darunter auch der Süden Omans. Die Wüste ist nahezu unbesiedelt, lebensfeindlich und zugleich faszinierend. Ihre gewaltigen Dünen verändern ständig ihre Form und Wasser ist dort kaum zu finden. Eine Durchquerung ist nur mit erfahrenem Guide zu empfehlen. Neben seiner Natur beeindruckt Oman auch durch sein kulturelles Erbe. 5 Städten wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Unter anderem ein außergewöhnliches Bewässerungssystem, die sogenannten Aflatsch. Diese jahrhundertealten Kanäle leiten Wasser über viele Kilometer aus den Bergen, in Dörfer und auf Felder. Sie funktionieren rein durch das natürliche Gefälle und ermöglichen auch heute noch eine ganzjährige Versorgung in vielen Regionen des Landes. Über 3000 dieser Systeme sind bis heute in Betrieb. Einige davon seit mehr als 1500 Jahren. 2020 wurde das Wissen um Bau und Betrieb der Aflatsch von der UNESCO auch als immaterielles Kulturerbe anerkannt. So zeigt sich Oman als ein Land, das auf faszinierende Weise Altes und Neues miteinander verbindet, reich an Geschichte, offen für die Zukunft und stets bemüht, in einer turbulenten Region eine stabile, friedliche Rolle einzunehmen. Ich dachte mir einfach mal was Nettes, bevor du uns dann den True Crime Fall erzählst. Und ich war jetzt zuerst gleich so gescheit und habe gesagt, ja, quasi nur Wüste und so. Also ich zeig dir eine Oase in der Wüste. Ah. Es schaut schon hübsch aus.
Ja, die musst du erst mal finden.
Ist schon cool.
Ja.
Und es gibt aber auch ein Hochland, also ein Gebirge, und das sieht zum Beispiel so aus.
Ach du heilige Scheiße, das sieht ja richtig schön aus.
Ja, und da waren auch richtig schöne Strände. Also ich glaube, da kann man echt gut Urlaub machen.
Also wir wollen den Tourismus im Oman fördern, so wie das ihr Ziel wäre.
Ja.
Fahrt in den Oman.
Fahrt in die Schweiz des Ostens.
Ja, ja. Da seid ihr safe und habt wunderschöne Gegenden.
Ja.
Kill around the world.
Gut, dann kommen wir heute zum Fall. Ermittler haben es oft nicht leicht. Selten gibt es Morde, wo von Anfang an klar ist, was passiert ist und wer der Täter ist. Es gibt auch Morde, wo man erstmal keine Leiche findet. Unser heutiger Fall ist auch so ein Fall, wo Ermittler auf die falsche Fährte geführt werden. Oder man es zumindest versucht. Liebe Shaki, herzlich willkommen zum Mordkomplott vom Oman. Auf dem Gemüsemarkt von Barka, das ist eine Stadt im Oman, herrscht geschäftiges Treiben. Ein alltägliches Bild in der sonst so friedlichen Küstenstadt im Norden Omans. Barka liegt an der Küste des Golfs von Oman, umgeben von Wüstenlandschaften und den schroffen Hajar-Bergen im Hinterland. In der Regel gehen die Menschen hier ihrem normalen Alltag nach. Verbrechen sind selten und die Gemeinschaft ist eng verflochten. Doch im Mai 2016 sollte ein schockierendes Verbrechen diese Idylle erschüttern. In jenem Monat wurde Barka zum Schauplatz eines perfiden Mordkomplotts, das zunächst niemand ahnte. Es ist Mai 2016, kurz nach Sonnenaufgang. Eine Frau Mitte 40 betritt mit hektischen Schritten die örtliche Polizeistation. Da ihr Name nicht öffentlich ist, nennen wir sie Inara. Sie wirkt aufgelöst, in ihren Augen stehen Tränen, ihre Stimme zittert. Sie meldet ihren Ehemann als vermisst. Auch sein Name ist nicht bekannt, also nennen wir ihn Hamza. Voller Sorge erklärt sie dem Beamten, dass ihr Mann, ein 60-jähriger Familienvater, seit der vergangenen Nacht verschwunden sei. »Bitte helfen Sie mir, meinen Mann zu finden«, fleht sie. »Er ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen.« Die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige routinemäßig auf. Zunächst deutet nichts auf ein Verbrechen hin, vielleicht ein Unfall oder ein Verirren in der Wüste. Der Ehemann, so berichtet die Frau, habe am Vorabend das Haus verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Es habe keine Streitigkeiten gegeben, beteuert sie, alles sei wie immer gewesen. Und nun hat sie Angst, es könnte ihm etwas zugestoßen sein. Die Beamten hören zu und versprechen, Ausschau zu halten. In einer solch kleinen Stadt spricht sich so etwas schnell herum. Noch am selben Vormittag wissen die Nachbarn Bescheid, dass ein Mann verschwunden ist. Die Suche nach dem Vermissten beginnt. Freiwillige aus der ganzen Nachbarschaft schließen sich an, um Inara zu helfen. Man kennt einander in Barka und man hält zusammen. Gemeinsam durchkämmen sie die Umgebung. Zunächst die Straßen der Nachbarschaft, dann auch die umliegenden Felder und Wadis. Also das sind so trockene Flussbetten.
Mhm.
Die Frau des vermissten Hamza ist eifrig bei der Sache. Sie ruft den Namen ihres Mannes in die Wüste hinaus, erkundigt sich bei jedem, ob er etwas gesehen hat. Wir finden ihn schon, trösten Nachbarinnen. Die Sonne brennt heiß vom Himmel, doch die Suche geht unermüdlich weiter. An diesem ersten Tag bleibt die Suche ergebnislos. Niemand hat den Ehemann gesehen. Weder im örtlichen Krankenhaus noch bei den Verwandten ist er aufgetaucht. Die Ungewissheit nagt an allen, vor allem an seiner Ehefrau, die mit verweinten Augen schlaflos die Nacht verbringt. Am nächsten Tag mobilisiert die Polizei mehr Kräfte. Jetzt, da der Mann seit über 24 Stunden verschwunden ist, wird die Angelegenheit ernster. Nochmal, das sollten wir vielleicht betonen, eigentlich müsste die Polizei ab der ersten Sekunde suchen, zumindest bei uns.
Ja.
Dass jemand, nur weil er erwachsen ist, 48 Stunden fehlen muss, stimmt nicht.
Das hatten wir ja schon in anderen Fällen. Ja.
Ein Suchtrupp der Royal Oman Police ROP wird zusammengestellt. Polizisten mit Spürhunden durchstreifen das Gelände, während Freiwillige weiterhin helfen, jede noch so kleine Spur zu finden. Die ganze Gemeinde Barka blickt besorgt auf das Schicksal des verschwundenen Familienvaters. Am übernächsten Tag dann die schreckliche Entdeckung. In der Hitze des Nachmittags dringt ein durchdringender Ruf durch die Wüste. Einer der Suchenden hat etwas Unheimliches entdeckt. Am Rande eines abgelegenen Wadi, einer trockenen Schlucht außerhalb des Dorfes. Zunächst sind es Fliegen und ein merkwürdiger Geruch, die seine Aufmerksamkeit erregen. Dann erkennt man einen teilweise mit Sand bedeckten Gegenstand. Es ist ein Mensch, reglos im Wüstensand. Schnell eilen Polizisten herbei. Es ist der vermisste Ehemann Hamza. Er liegt tot am Grunde des Wadi, notdürftig mit einigen Steinen und Sand bedeckt. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Der vermisste Mann wurde gefunden und er ist tot. Für einen Moment scheint die Welt stillzustehen. Die Ehefrau bricht beim Anblick der Leiche zusammen. Hilfskräfte müssen sie stützen, als sie unter Tränen schreit: Nein, das kann nicht wahr sein. Umstehende Nachbarn schlagen fassungslos die Hände vor den Mund. Barka hat schon lange keinen tödlichen Vorfall mehr erlebt und nun das. Doch noch wissen alle wenig über die Umstände. Könnte es ein Unfall gewesen sein, ein Hitzschlag in der Wüste oder gar ein Verbrechen? Ein ausgetrocknetes Wadi in Oman. In einer solchen öden Schlucht wurde die Leiche des verschwundenen Ehemanns entdeckt. Die Polizei sperrt den Fundort weiträumig ab. Kriminaltechniker sichern Spuren am Rande des Wadi und bergen den leblosen Körper. Schon auf den ersten Blick stellen die Ermittler Auffälligkeiten fest. Es gibt Verletzungen am Hals des Opfers, die sich nicht ohne weiteres durch einen Sturz erklären lassen. Dennoch wird die Leiche zunächst zur forensischen Abteilung nach Muscat gebracht, um eine Obduktion durchzuführen. In Barka macht unterdessen das Wort Mord die Runde. Niemand weiß etwas Genaues, doch viele ahnen Schlimmes. Die Familie des Toten, seine Kinder, Verwandten und natürlich seine Ehefrau müssen nun Gewissheit erlangen, was mit ihm passiert ist. Während die Forensiker in der Hauptstadt den Leichnam untersuchen, kehrt im Dorf vorerst Trauer ein. Man beginnt, den Toten zu betrauern, ohne schon zu verstehen, wie es dazu kam. Die Behörden lassen nicht viel Zeit verstreichen. Bereits kurze Zeit später liegen die ersten Ergebnisse der Obduktion vor und sie lassen alle Unfalltheorien zerplatzen. Der Mann wurde erschossen. Im Hals des Opfers finden die Gerichtsmediziner Fragmente eines Projektils, das einen Halswirbel durchschlagen hat. Diese Entdeckung beweist unwiderlegbar, dass der Mann keines natürlichen Todes starb. Es war kein Herzinfarkt in der Wüste, kein Sturz, es war Mord. Jemand hat eine Kugel auf den 60-Jährigen abgefeuert. Die Vermisstensache wandelt sich nun offiziell zu einem Tötungsdelikt.
Also jemand hat ihm in den Hals geschossen?
Ja.
So sollen, okay.
Als die Nachricht von der Obduktion die Polizeistelle in Barka erreicht, verändert sich die Stimmung merklich. Ein Mörder läuft frei herum, vielleicht mitten unter ihnen. Die Ermittler der Royal Oman Police schalten nun auf Hochtouren. Jetzt geht es darum, herauszufinden, wer hinter dieser Tat steckt und warum der Mann sterben musste. Zunächst übernimmt die Kriminalpolizei das Kommando. Beamte befragen die Dorfbewohner und die Familie. Besonders die Ehefrau des Opfers gerät in visierte Fragen. Sie war diejenige, die ihren Mann zuletzt lebend gesehen haben will. Noch vor wenigen Stunden galt sie als verzweifelte Gattin. Nun, da ein Gewaltverbrechen offenbar wurde, schauen die Ermittler genauer hin. Zwei Polizisten suchen die Frau zu Hause auf. Ihr Haus liegt in einem ruhigen Wohnviertel von Barca, nicht weit von dem Ort, wo man ihren Mann fand. Man bittet sie, den Ablauf der fraglichen Nacht zu schildern. Sichtlich mitgenommen setzt sie sich und ringt nach Worten. »Ich habe geschlafen«, sagt sie. »Als ich morgens aufwachte, war er nicht da. Ich weiß nicht, wann oder warum er gegangen ist.« Die Beamten nicken, doch sie notieren sich jedes Detail. »Warum«, fragen sie, »haben Sie nicht schon in der Nacht etwas bemerkt?« »Ich dachte, er ist vielleicht nur kurz hinausgegangen. Vielleicht«, fügt sie hinzu, »um frische Luft zu schnappen oder nach dem Rechten zu sehen.« Ihr Mann habe manchmal draußen nach dem Garten geschaut. Ihr seien dann die Augen wieder zugefallen und erst am Morgen habe sie realisiert, dass er nicht zurückgekehrt war. So laut wie ihre Erklärung.
Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber warum hat er nach dem Garten geschaut?
Das weiß ich auch nicht so genau.
Es ist irgendwie...
Ich meine, so. Es gibt solche
Fanaten. Ist das Gras noch da? Steht der Gusch noch da, wo er zuerst war? Ist da vielleicht eine Blume? Hat die vielleicht eine Blüte mehr wie davor?
Ganz ehrlich, meine Eltern haben in der Nachbarschaft auch so einen Fanaten, der was Tag und Nacht den Garten wässert und sich darum kümmert. Aber ich glaube, da liegt es eher so daran, dass er jeden in der Nachbarschaft ein bisschen auf die Eier gehen will, weil der das ganze Wasser verbraucht.
Mhm. Und ich fand jetzt einfach die Vorstellung irgendwie so lustig, wie er durch den Garten schlendert und dann...
So mitten in der Nacht und
ja, ist dann noch alles okay?
Ja, aber offensichtlich hat er das oft gemacht.
Okay.
Dass er einfach in den Garten geht.
Ja.
Während die Frau berichtet, beobachten die Ermittler sie genau. Tatsächlich wirkt sie erschöpft und verzagt. Aber ist da noch etwas anderes? Eine Unsicherheit, ein Flackern in ihrem Blick, als sie bestimmte Details schildert? Dem Polizisten geht nicht, dass sie beim Nachfragen leicht ins Stottern gerät. Als man wissen will, ob ihr Mann in letzter Zeit jemand gedroht hat oder ob es Konflikte gab, verneint sie zögerlich. Nein, eigentlich nicht. Ihr Mann sei beliebt gewesen und habe keine Feinde gehabt. Auch in der Ehe, so beteuert sie, habe es keine großen Probleme gegeben. Alles habe normal gewirkt bis zu jener Nacht. Was ich auch interessant finde, so immer dieses, nein, es gibt überhaupt keine Feinde. Jeder hat jemanden, den was er nicht mag oder der was dich nicht mag.
Ja, aber direkt Feinde, also...
Du weißt nie, zu was Menschen fähig sind.
Ich meine, wir haben auch so Nachbarn, wo ich mir denke...
Gut, das sind aber deine Feinde.
Aber wirklich Feinde. Ja, aber es ist dann schon nochmal ein Unterschied. Ist das jetzt mein Feind oder halt jemanden, mit dem ich nicht gut auskomme, oder? Also ich finde, da gehört schon nochmal mehr dazu, dass man wirklich denkt, der oder diejenige könnte mir wirklich was antun.
Ich glaube, die Beantwortung dieser Frage würde anders lauten, wenn man deinen Nachbarn fragt.
Okay, ja. Vielleicht. Also ich hoffe nicht, aber
der sieht dich schon als Feind.
Ja.
Ich meine ja nur.
Die Ermittler bedanken sich fürs Erste und verlassen das Haus. Doch sie bleiben skeptisch. Eine goldene Regel in Mordfällen lautet, oft steckt der oder die Angehörige dahinter. Natürlich darf man nicht vorschnell urteilen, aber es gibt einige Ungereimtheiten. Warum hat die Frau den nächtlichen Aufbruch ihres Mannes nicht bemerkt? Warum wirkt sie bei bestimmten Fragen so nervös? Die Polizisten beschließen, den Hintergrund der Familie genauer zu beleuchten. Es stellt sich heraus, dass der Verstorbene bereits in erster Ehe verwitwet war und erwachsene Söhne hat. Diese Söhne wohnten in einem Haus direkt nebenan. Doch zum Tatzeitpunkt stand dieses leer. Die jungen Männer waren nicht zu Hause. Ein interessantes Detail, denkt sich die Polizei. Sollte tatsächlich jemand in der Nacht ins Haus des Opfers eingedrungen sein, hätte er das unbewohnte Nachbarhaus als Deckung nutzen können. Und noch etwas fällt den Ermittlern auf, als sie sich im Haus des Toten umsehen. Obwohl die Frau beteuert, ihr Mann habe das Haus freiwillig verlassen, finden sich keine Anzeichen dafür, dass er irgendwas mitgenommen hatte. Keine Autoschlüssel fehlen, keine Schuhe stehen anders als sonst. Hat er das Haus vielleicht doch gar nicht lebend verlassen? Allmählich verdichtet sich ein leiser Verdacht gegen die Witwe. Die Kriminaltechniker wenden moderne Methoden an. Sie untersuchen das Wohnhaus mit speziellen Mitteln, zum Beispiel mit Luminol, um eventuelle Blutspuren sichtbar zu machen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Tatsächlich stoßen sie Gerüchten zufolge auf auffällige Stellen am Fußboden. Winzige Rückstände, die darauf hindeuten, dass hier Blut war, und zwar mehr als etwa ein Nasenbluten verursachen würde. Offenbar wurde der Boden gründlich gereinigt. Normalerweise ist das nichts Ungewöhnliches, aber im Kontext eines Mordfalls schrillen bei den Ermittlern die Alarmglocken. Wurde hier Blut weggewäscht, um ein Verbrechen zu vertuschen? Die Indizienkette wird dichter. Noch ist die Ehefrau offiziell nur eine trauernde Angehörige, aber die Ermittler entscheiden sich, intensiver zu verhören. Wenige Tage nach dem Leichenfund wird die Frau zur Polizeiwache gebeten. In einem kargen Verhörraum sitzt sie dem Beamten gegenüber. Man konfrontiert sie nun mit den Ergebnissen der Untersuchungen. Dass ihr Mann erschossen wurde? Eine Tatsache, die sie sichtlich erschaudern lässt. Gibt sie sich überrascht oder schockiert? Schwer zu sagen. Die Polizisten legen nach. Sie hätten Hinweise, dass im Haus Blutspuren entdeckt wurden. Die Frau ringt nach Worten. Das muss von etwas anderem sein. Vielleicht eine alte Verletzung, stammelt sie. Doch die Erklärungen klingen wenig überzeugend. Stunden vergehen in dem Verhör. Die Ermittler lassen nicht locker. Sie stellen die gleichen Fragen immer wieder in leicht abgewandelter Form. Die Frau verstrickt sich in Widersprüchen. Einmal sagt sie, sie habe tiefenfest geschlafen jener Nacht. An anderer Stelle erwähnt sie, sie habe aber ein Geräusch gehört. Als man detailliert nachhakt, gerät sie ins Schwitzen. Ihr anfängliches Bild von der unschuldigen, besorgten Ehefrau bekommt Risse. Schließlich präsentiert die Polizei ihr den vielleicht wichtigsten Beweis, das Ergebnis der forensischen Analyse der Kugelfragmente. Es konnte Kaliber und Art der Tatwaffe bestimmt werden, Informationen, die man bislang geheim hielt. Wir wissen, dass ihr Mann mit einem Schuss aus nächster Nähe getötet wurde, erklärt einer der Ermittler mit fester Stimme. Der Täter muss ihm sehr nahe gewesen sein. In diesem Moment scheint etwas in der Frau zu zerbrechen. Ihre Fassade aus Verzweiflung und Unwissenheit beginnt zu fallen. Sie atmet schnell, Tränen treten ihr in den Augen, diesmal echte Tränen der Erkenntnis, dass alles vorbei ist. Mit zitternder Stimme fragt sie, was passiert mit mir, wenn ich euch jetzt die Wahrheit sage? Die Beamten tauschen Blicke. Sie wissen, gleich kommt das Geständnis. Sagen Sie uns einfach, was passiert ist, entgegnet einer ruhig. Da bricht es aus ihr heraus. In einem Schwall aus Worten und Schluchzen gesteht sie schließlich die gesamte grausame Wahrheit. Was sie nun offenbart, lässt selbst die hartgesottenen Ermittler einen Moment lang den Atem anhalten. Der Mord an dem Ehemann war geplant, von ihr selbst und ihrem Geliebten.
Hä? Ah, ihrem Geliebten? Oh, okay.
Niemand Fremdes war in jede Nacht ins Haus eingedrungen. Es gab keinen unbekannten Mörder auf freiem Fuß. Die ganze Zeit saß die Schuldige bei ihnen und spielte die trauernde Witwe. Es war ein perfides Mordkomplott, geboren aus Leidenschaft und Verrat. Die Frau erzählte den Beamten, wie es dazu kam. Sie hatte seit einiger Zeit eine heimliche Affäre mit einem anderen Mann, einem Bekannten der Familie, Mitte 50, den auch ihr Ehemann kannte. Dieser Mann war ihr Geliebter. Gemeinsam hackten sie den Plan aus, den nichtsahnenden Ehemann loszuwerden, um frei füreinander zu sein. Scheidung kam für sie offenbar nicht in Frage. Stattdessen wählten sie den Weg des Mordes.
Ist ja auch das Naheliegendste.
Ja.
Ja.
Weißt du, was für eine Bürokratie eine Scheidung ist?
Ja, also verstehe ich schon. Ist halt schon anstrengend. Na, aber ich, ohne Spaß, ich weiß jetzt nicht, wie das im Oman ist. Ob man sich da so leicht scheiden lassen kann, vor allem als Frau da, was war das?
2016.
Ja, okay, ist jetzt noch nicht so lange her, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie einfach das ist, sich da als Frau scheiden zu lassen.
Nee, es hat sich aber schon die Frage quasi gestellt, wieso denn keine Scheidung? Also offenbar wäre es möglich gewesen. Vielleicht wäre es ja aber auch geächtet gewesen.
Ja, man weiß ja nicht, wie der Mann da
ja
drauf war, ob der irgendwie gewalttätig ihr gegenüber war oder so, das kann man ja jetzt nur noch spekulieren und sich irgendwie zusammenreimen, aber ja, trotzdem finde ich, sollte Mord jetzt eigentlich keine Option oder Alternative dazu sein.
Nein.
Dann brenn halt durch mit dem.
Ja.
Hau ab, verschwind einfach und bau dir irgendwo anders ein neues Leben auf oder
ja.
Keine Ahnung.
Aber knall nicht den Ehemann ab.
Ja, nein.
Am 15. Mai 2016 setzen die beiden ihren finsteren Plan in die Tat um. Während der Ehemann abends wie gewohnt zu Hause war, bereiten sich der Geliebte der Frau vor. In den Tagen zuvor hat er sich mit Unterstützung der Frau Munition und eine Schusswaffe besorgt, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Sie kannten die Gewohnheiten des Opfers gut. Der Mann hielt sich abends meistens in einem bestimmten Zimmer oder Hof des Hauses auf. Außerdem wussten sie, dass das Nachbarhaus, in dem die Söhne des Mannes wohnten, gerade leer stand, was ihnen eine ideale Deckung bot. In tiefer Nacht schritt das Paar zur Tat. Der Geliebte schlicht sich zum angrenzenden, unbewohnten Nachbarhaus und klettert von dort aus über die Mauer auf das Grundstück des Opfers. Die Ehefrau hatte ihm vorher genau gesagt, wo ihr Mann sich befinden würde. Sie stellte sicher, dass ihr Mann sich an der vorgesehenen Stelle aufhielt und ahnungslos war. Die Nacht war mondlos und still. Kein Nachbar bemerkte die dunkle Gestalt, die über die Mauer huschte. In dem Haus war es düster, als der Geliebte eintritt. Der Ehemann sitzt nichtsahnend in einem Sessel im Wohnzimmer. Er schaut fern. Details, was genau er macht, also was er sich angesehen hat und so weiter, sind nicht bekannt. Plötzlich taucht der bewaffnete Eindringling auf. Es geht alles sehr schnell. Ein Schuss fällt. Der Geliebte zielt direkt auf den Hals des Opfers und drückt ab. Ein lauter Knall zerreißt die Stille. Der Mann sackt getroffen zusammen, eine tödliche Kugel in seinem Nacken. Nicht einmal schreien kann er. Und wo ist die Ehefrau in diesem Moment? Sie steht nur wenige Schritte entfernt. Sie beobachtet kalt, wie ihr Ehemann zu Boden geht, sich die Hand an die blutende Wunde presst und verzweifelt nach Luft ringt. Sie tritt näher und schaut ihrem sterbenden Mann ins Gesicht, ohne ihm zu helfen. Sie sieht, wie das Leben in seinen Augen erlischt, bis zu seinem letzten Atemzug.
Boah, schon grausam.
Da muss schon mehr vorgefallen sein, und sonst, das klingt eher nach Hass.
Also ich stelle mir jetzt zwei Fragen. Erstens, warum hat da keiner den Schuss gehört? Also war dieses Nachbarhaus das einzige Haus in der Umgebung? Weil da müssten ja auch noch andere Nachbarn gewesen sein.
Also es klang schon so, als wäre das eine Nachbarschaft gewesen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob da direkt ein zweites Haus noch daneben war.
Schuss ist schon laut, glaube ich.
Ja, obwohl ich glaube, wenn du jetzt einen einzelnen Schuss hörst, dann könntest du auch denken, es war was anderes.
Ja. Ja,
Fehlzündung bei einem Auto oder was weiß ich.
Ja, ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich in der Nacht aufwache und sowas höre, jetzt nicht davon ausgehen, das war ein Schuss, sondern
nein,
irgendwas anderes. Und ich finde es irgendwie schräg, dass ihm in den Hals geschossen wurde.
Also ich finde auch ganz komisch.
Oder ich würde ja denken, man zielt entweder auf die Brust oder auf den Kopf. Aber der Hals?
Ja.
Okay.
Ja. Anscheinend, aber es funktioniert.
Es war sehr effektiv scheinbar.
Ja, sehr. Der Plan ist auf grausame Weise gelungen. Doch jetzt heißt es schnell handeln, um die Tat zu vertuschen. Die Frau und ihr Geliebter tragen den leblosen Körper des Mannes aus dem Haus. Draußen ist es immer noch Nacht. Ungefähr 2 Uhr morgens. Gemeinsam hieven sie die Leiche in ein Fahrzeug. Ob Auto oder Pickup-Truck ist nicht überliefert. Und fahren los. Hinaus aus der Stadt. Ihr Ziel ist ein entlegener Ort außerhalb von Barca. Ein abgelegenes Wadi in der Wüste, von dem sie glauben, dass man niemanden dort so schnell finden wird. Dort in der dunklen Schlucht werfen sie den Leichnam ins sandige Flussbett. Sie bedecken ihn notdürftig mit etwas Sand und Steinen in der Hoffnung, die Natur würde den Rest erledigen. Es ist ein Ort, an dem kaum jemand vorbeikommt, dachten sie zumindest. Nachdem sie den Körper des Opfers entsorgt haben, kehren beide noch vor Morgengrauen zum Haus zurück. Jetzt beginnt Phase 2. Spuren verwischen. Im Haus zeugen Blutspuren und vielleicht eine Patronenhülse von der schrecklichen Tat. Bewaffnet mit Eimer, Wasser und Reinigungsmitteln schrubben sie den Boden, wischen das Blut weg und sammeln sorgfältig alle Hinweise ein. Die Atmosphäre muss gespenstisch gewesen sein. Das tote Familienoberhaupt ist fortgeschafft, während seine Mörderin und ihr Komplize das Zuhause putzen, als wäre nichts gewesen. Bis in die frühen Morgenstunden reinigen sie das Haus gründlich, damit niemand Verdacht schöpft. Als die Sonne in diesem Morgen aufgeht, legen die beiden Täter letzte Hand an ihr Lügenkonstrukt. Der Geliebte verschwindet vom Anwesen, als wäre er nie da gewesen. Die Frau hingegen bereitet sich darauf vor, ihre wichtigste Rolle zu spielen. Die verzweifelte, nichtswissende Ehefrau. Nur wenige Stunden, nachdem sie gemeinsam einen Mord begangen hat, greift sie zum Telefon und beginnt, Freunde und Familie zu kontaktieren. »Hast du meinen Mann gesehen? Er ist seit letzter Nacht verschwunden.« Sie gibt vor, überrascht und besorgt zu sein, dass ihr Gatte unauffindbar ist. Genau diese Szene hatten wir eingangs erlebt. Doch nun kennen wir den wahren Hintergrund.
Eiskalt.
Ja. Ihr Sorge war nichts als Schauspiel. Sie selbst hatte ja gewusst, wo ihr Mann war, nämlich tot im Wadi. Dennoch half sie scheinheilig bei der Suche, durchkämmte mit den Nachbarn die Umgebung, um ihre Unschuld vorzutäuschen. All das war Teil ihres Plans. Als diese schockierende Wahrheit ins Licht kommt, sind die Ermittler wie vor den Kopf gestoßen. Eine solche Kaltblütigkeit hätten sie der Frau zunächst nicht zugetraut. Sie hatte alle getäuscht, ihre Nachbarn, die Familie, sogar die Polizei anfangs, bis sie die Beweise einholten. Nach dem umfassenden Geständnis der Ehefrau wird natürlich auch ihr Geliebter verhaftet. Er hatte gehofft, ungeschoren davonzukommen, doch nun liegt die Frau alles offen. Beide Täter werden in Gewahrsam genommen. Die Gemeinde Barka reagiert auf die Neuigkeit mit Fassungslosigkeit. Viele kannten die Familie, dass die eigene Ehefrau hinter dem Verbrechen steckt und dass ein vertrauter Bekannter der Komplize war, übersteigt jede Vorstellungskraft. Ein solcher Verrat im engsten Kreis erschüttert das Vertrauen der Leute. Im folgenden Gerichtsprozess zeigt sich das ganze Ausmaß des grausamen Komplotts. Die Beweislage ist erdrückend. Das Geständnis der Frau, forensische Spuren im Haus, die Kugel aus dem Körper des Opfers, vermutlich auch Telefonaufzeichnungen oder Mitteilungen zwischen den Liebenden. Schnell ist klar, dass hier ein vorsätzlich geplanter Mord vorliegt, begangen aus niederen Beweggründen. Die Frau und ihr Liebhaber hatten den Mord kaltblütig eingefädelt, um gemeinsam frei zu sein. Im Jahr 2018 verkündet ein Gericht in Oman schließlich das Urteil. Die Ehefrau, die ist mittlerweile 45 Jahre alt, und ihr Geliebter, Mitte, Ende 50, werden zum Tode verurteilt.
Oh.
Dieses harte Urteil zeigt, welcher Eindruck der Fall auch auf die Richter gemacht hat. Im Oman wird die Todesstrafe sehr, sehr selten verhängt. Nur in extremen Ausnahmefällen wie besonders schwere Morddaten. Doch dieses Verbrechen, ein heimtückischer Mord an einem Ehemann durch seine eigene Frau und einen Komplizen, fällt eindeutig in diese Kategorie. Beide Verurteilten warten seither im Gefängnis auf die Vollstreckung ihrer Strafe. Die Hinrichtungen sind im Oman selten und oft zieht sich das Verfahren unfassbar lang hin. Die Geschichte vom Mordkomplott in Oman bleibt unvergessen. Sie wirkt fast wie aus einem Krimi. Eine scheinbar trauernde Ehefrau, die mit weinender Miene ihren Mann sucht, dabei jedoch die Mörderin ist und die Auflösung, die alle erschüttert. Für die Einwohner von Barka war es ein beispielloser Fall von Verrat und Gewalt. Viele fragen sich, wie konnte es so weit kommen? War es die Liebe zu ihrem Geliebten, die sie zu dieser Tat trieb? Die Gier nach einem neuen Leben oder vielleicht die Verzweiflung in einer unglücklichen Ehe? Eine endgültige Antwort darauf kennen wir wohl nur die Täter selbst. Fest steht, der Plan der beiden Liebenden hat letztlich nicht gesiegt. Was als perfekt getarnter Mord gedacht war, flog innerhalb weniger Tage auf, dank akribischer Ermittlungsarbeit und dem forensischen Befund, der die Lügen zerstörte. Am Ende haben der Ehemann und seine Familie Gerechtigkeit erfahren und Oman hat einen weiteren tragischen True-Crime-Fall in seinen Annalen, der zeigt, dass selbst in einer friedlichen Stadt wie Barka Abgründe lauern können. Liebe Shaki, das war der Fall vom Mordkomplott von Oman.
Die sitzen beide noch, oder was?
Ja, die kommen auch nicht mehr raus.
Aber die Todesstrafe ist schon noch...
Die gibt's schon noch, aber du musst jetzt denken, wie es wie in den USA. Die sitzen teilweise Jahrzehnte, bevor die Todesstrafe wirklich durchgezogen wird.
Ja, allein das ist schon Strafe genug. Also, was heißt Strafe genug, ja. Aber... Weil du halt nie weißt, wann ist der Tag, oder?
Im Prinzip nicht. Also ich glaube, du hast schon ein bisschen Vorlaufzeit, so ein paar Wochen.
Ja, aber im Grunde kann es halt jederzeit soweit sein.
Ja, irgendwann heißt so, dein Datum wurde festgelegt und das...
Und was ich mir extrem schlimm vorstelle, ist für die Kinder.
Ja.
Stell dir das mal vor.
Die Söhne vor allem.
Ja.
Die werden sich ewig denken, wenn wir zu Hause gewesen wären, dann wäre das nicht passiert.
Ja, und abgesehen davon, da bringt deine eigene Mutter mit ihrem Liebhaber deinen Vater um und verscharrt ihn irgendwo in der Wüste.
Ja, vor allem auch so mühelos. Also wirklich, die haben ja nur ein bisschen Sand und Steine drüber geworfen. Das war's.
Das fand ich auch irgendwie so dumm eigentlich schon fast. Also ich meine, ich weiß nicht, wo das war und wie weit das weg war, aber die mussten ja gewusst haben, dass wenn der dann vermisst gemeldet wird, dass dann weiträumig oder großräumig nach ihm gesucht wird und nicht nur im Umkreis von 5 Kilometern.
Ja. Ich verstehe nicht, weil die Frau läuft ja zur Polizei, sagt, oh mein Gott, mein Mann ist vermisst.
Sie haben das ja geplant und da kommt mir vor, also die haben da irgendwie, so vom Gefühl her haben die das nur geplant, bis zu dem Punkt, wo sie ihn umbringen und dann so, ja,
was machen wir jetzt?
Verscharren wir da in der Wüste, lassen wir den liegen. Ja. Die werden ihn schon ein paar Skorpione oder so auf.
Ja, und ich glaube, das war nicht mal so weit in der Wüste, also wo du wirklich sagst, du musst Stunden fahren. Da
überlegst du dir das doch irgendwie besser, oder?
Ja, also...
Also das soll jetzt kein Aufruf sein, so überlegt euch das. Ich finde es ja
gut. Wenn ihr moldet und macht es richtig.
Ja, also macht es besser.
Also...
gut, weil dann ist er halt schnell gefunden worden, aber irgendwie von ihnen, von denen zwei...
Ist mal eine halbherzige Planung.
Ist schon dämlich.
Ja.
Absolut. Aber, ja, zach.
Ja, und ich denke mir halt schon, es gibt so viele andere Lösungen.
Ich finde es aber auch krass eigentlich, dass beide dann für Mord verurteilt worden sind oder zur Todesstrafe, weil eigentlich war ja nur er derjenige, der den Schuss abgefeuert hat und sie war ja dann die Komplizin und Drahtzieherin, aber sie hat ihn ja im Grunde jetzt nicht... ermordet. Also sie hat den Abzug nicht gedrückt.
Aber das...
was habe ich denn jetzt gesagt? Abzug gedrückt.
Ja. Aber du kannst sehr wohl für Mord verurteilt werden, auch wenn du jetzt nicht derjenige warst, der den Abzug gedrückt hat. Okay. Weil du... Also wenn du so Komplize bist, die war ja dabei. Also die war ja, die stand schon. Ja da.
Ja, ja.
Und wir hatten das bei... Ich glaube, Folge 3 bei Chile, bei Maria del Pilar Perez. Die hat den Auftragsmörder engagiert.
Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
Mhm. Und wurde jetzt auch zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja, hast du recht, ja. Ja, stimmt.
Weil du hattest die Intention des Mordes.
Ja. Ja, es wäre ja so, wie wenn ich einen Auftragskiller...
Im Prinzip, ja.
Ja.
Ja. Und ich glaube sogar, es gibt einige Fälle, wo jemand so manipuliert wurde...
Ja, das sicher. Ja.
Dass dann der eigentliche Täter, also der was den Abzug gedrückt hat, weniger Strafe bekommen hat, als wie quasi der der Auftraggebende. Aufträger, nein.
Der Schwillträger.
Der Briefträger. Alles der Postbote.
Ja, gut. So viel dazu, dass Oman das sicherste, einer der sichersten Länder ist.
Ja, du warst ja nicht verheiratet.
Ja, stimmt.
Also.
Stimmt.
Offensichtlich, solange du keinen Geliebten hast und Ehemann und.
Ich habe einen Ehemann, aber keinen Geliebten.
Ich habe nicht den Oman.
Ja, gut.
Ja. Dann sagen wir vielen Dank für heute. Folgt uns auf Instagram und TikTok. Lasst uns gerne ein Feedback da.
Lasst uns ein Like da. Lasst uns einen Kommentar da.
Folgt uns überall.
Seid nett zu uns.
Nein, aber wirklich, wenn ihr irgendwie Anregungen habt oder coole Fälle oder...
Ja, schickt uns alles.
Schickt uns alles. Der nächste
Nur Fall, keine Dickpics.
No, ist jetzt strafbar, macht das nicht. Wir zeigen euch an.
Ja.
Der nächste Fall... ist aus einem Land, das mit einem P anfängt. Also wenn jemand einen coolen Fall hat aus einem Land mit P, dann immer her damit. Polen, Portugal.
Polen.
Paris ist kein Land.
Nein.
Was gibt's denn noch? Egal. Schaki hätte gern Polen. Mal schauen. Aber dann schickt uns gern einen Fall. Und dann sagen wir tschüss.
Tschüss.
Kill around.